Warum wurde dieser Schutzkodex gerade jetzt nötig und was für Gewalterfahrungen haben denn Journalistinnen im letzten Jahr besonders gemacht? Frau Kleffner, können Sie dazu vielleicht was sagen?
Ja, der Schutzkodex entwickelt wurde tatsächlich über einen Zeitraum von 2 Jahren. Und zwar war der Ausgangspunkt, dass immer mehr Journalistinnen, insbesondere auf Journalistinnen of Color, Morddrohungen erhalten haben zu Angriffszielen von Rechten im Netz wurden, die dann aber auch zu ganz konkreten Bedrohungen und Angriffen vor Ort geführt haben. Das geht bis hin dazu, dass Betroffene eben die Wohnung wechseln müssen, weil rechte Trollarmeen ihre Wohnorte öffentlich machen. Das geht bis hin dazu, und das wissen ja alle, die schon mal sich die Aufmärsche und Demonstrationen der Corona-LeugnerInnen angeschaut haben in Leipzig wie in Halle, dass militante Neonazis, die ganz vorne mitlaufen, Journalistinnen angreifen, ihre Ausrüstung zerstören. Und wir haben einfach festgestellt, A, schützt der Staat, die Polizei, die Pressefreiheit überhaupt nicht ausreichend bei diesen Aufmärschen. Im Gegenteil, Journalistinnen und Medienschaffende werden behindert durch die Polizei. B, schützt die Justiz die Angegriffenen auch nicht, weil sich die Verfahren ewig dahinschleppen gegen die Angreifer. Und C, müssen die Arbeitgeber, sprich die Medienhäuser und auch die Auftraggeber von Freien viel mehr tun für die Betroffenen. Und so haben wir über einen Zeitraum von 2 Jahren diesen Schutzkodex mit konkret betroffenen Journalistinnen entwickelt.
Also hatte dieser Kodex durchaus einen längeren Vorarbeitszeitraum und trifft jetzt genau irgendwie einen Zeitpunkt, wo diese Entwicklungen, die ja schon länger im Gange sind, die JournalistInnen gefährden, besonders hohes und kritisches Maß erreicht haben. Herr Zörner, können Sie vielleicht noch mal sagen, welche JournalistInnen sind besonders bedroht von dieser Gewalt und was für Themen lösen vielleicht in besonderem Maße Anfeindungen bis hin zu eben einer körperlichen Gewalt auch aus?
Also am allerstärksten betroffen sind natürlich die Kolleginnen und Kollegen von Hörfunk und Fernsehen. Das hängt einfach damit zusammen, dass sie einfach durch ihr technisches Equipment für jeden Demonstrationsteilnehmer sofort als Journalistinnen und Journalisten zu erkennen sind. Da hat es schon massive Übergriffe gegeben, etwa vor einem Jahr auf ein Team des Zweiten Deutschen Fernsehens. Das hat auch damals bundesweit für großes Aufsehen gesorgt. An zweiter Stelle folgen Fotografinnen und Fotografen, weil die durch ihre Kameras mit vielen verschiedenen Objektiven dann eben auch als Fotoprofis zu erkennen sind und an dritter Stelle dann die berichterstattenden Journalistinnen und Journalisten. Das ist das eine. Das andere ist, gerade im Lokaljournalismus kommt es natürlich immer wieder vor, dass es auch Kolleginnen und Kollegen gibt, die spezialisiert sind auf Recherchen über Rechtsextremisten und die sind dieser Szene inzwischen meistens bekannt. Da gibt es massive Drohungen, da gibt es Steckbriefe von den betroffenen Kolleginnen und Kollegen, die in der Szene kursieren. Das hat ein erhebliches Bedrohungspotenzial. Das ist so mit wenigen Worten mal umrissen die augenblickliche Lage, mit der Journalistinnen und Journalisten zu tun haben.
Ja, mein Eindruck ist, dass ja in den letzten Jahren, seit 2015 vielleicht, seit dem Aufkommen der Pegida-Demos und ihrer zahlreichen regionalen Ableger in allen Bereichen der Republik, eine Gewalt gegen Journalistinnen und Angriffe ein wiederkehrendes Thema sind. Vielleicht können Sie ja dazu mal noch was sagen, wie diesem Thema bislang begegnet wurde in den letzten Jahren, also konkreter Gewalt gegen Journalistinnen von den Behörden zum einen und zum anderen von den Medienhäusern selbst.
Nehmen wir zum Beispiel einen sehr prominenten Fall von einem Neonazi-Angriff auf 2 freie Journalisten in Fretterode, Die beiden Kollegen haben für eine Dokumentation in dem Ort, wo Thorsten Halve, ein seit Jahrzehnten bekannter Neonazi-Kader, der einfach für militante rechtsterroristische Politik steht, recherchiert und sind dann unvermittelt von Neonazis, die sich in dem Haus aufgehalten haben, verfolgt worden mit dem Auto. Und bei dieser Verfolgungsjagd ist ihr Auto von der Straße abgedrängt worden, hat sich überschlagen. Und als die beiden Kollegen dann aus dem Auto ausgestiegen sind, sind sie angegriffen worden mit Schlagwerkzeugen und wirklich massiv verletzt worden. Das Ergebnis davon waren Sachschaden in einer wirklich hohen Höhe für die Kollegen, Verletzungen. Und sie haben wirklich Glück gehabt, dass diese Verletzungen, zumindest was die körperliche Ebene anbetrifft, nicht bleibend sind. Und das Ergebnis ist aber auch eine klassische Täter-Opfer-Umkehr durch die Strafverfolgungsbehörden, die nämlich, obwohl es Fotos der Täter gab, erstmal gesagt haben, naja, also wir gucken uns mal an, ob diese Fotos nicht von den Angegriffenen manipuliert wurden. Jetzt ist es so, vor genau 3 Jahren, im April, ist dieser Angriff in Fretterode erfolgt. So, bis heute hat kein Prozess gegen die Polizeibekannten auf Fotos eindeutig identifizierbaren Neonazis stattgefunden. Der eine, ein Wiederholungstäter, der ist gerade gestern in Leipzig wegen des Angriffs auf den Stadtteil Konnewitz in 2016 zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Ja. Und das Signal ist fatal. Das bedeutet nämlich, ihr könnt Journalisten angreifen und war völlig konsequenzlos.
Und das, ja, das kann ich unterstreichen. Die Erfahrungen machen leider unsere Kolleginnen und Kollegen auch immer wieder. Sicherlich nicht so extrem wie im Beispiel von Fretterode. Das ist wirklich da schon ein ganz, ganz schlimmer Fall. Da müsste man vielleicht auch mal die Frage aufwerfen, ob die Justiz eigentlich auf dem rechten Auge da blind ist, zumindest die Justiz, die für diese Regionen zuständig ist. Sie haben aber noch eben gefragt nach Pegida. Da kann ich wirklich nur sagen, Pegida war der Brandbeschleuniger der Vorurteile, die es bei manchen Menschen in diesem Land gegen Journalistinnen und Journalisten, gegen kritischen Journalismus und gegen unabhängige Medien gibt. Damit sind diese Vorurteile in bestimmten Teilen der Gesellschaft gesellschaftsfähig geworden. Da hat dann auch nichts mehr genutzt, dass Lügenpresse zum Unwort des Jahres erklärt wurde, weil diejenigen, die sowas ernst nehmen, hätten diesen Begriff vorher sowieso nicht in den Mund genommen. Und die anderen haben dadurch noch Auftrieb verspürt. Also das ist schon eine schwierige Situation und eine schlimme gesellschaftliche Mischung, die da zumindest an den Rändern inzwischen um sich gegriffen hat.
Mein Eindruck ist da auch, dass Journalismus und ja irgendwie gleichgesetzt wird mit einer Form von Aktivismus oder so ähnlich. So klingt es ja zumindest in diesem Fall da aus Fretterode im Eichsfeld. Nun haben aber mehrere JournalistInnen, Organisationen, unter anderem der Deutsche Journalistenverband und die Beratungseinrichtungen wie der Verband der Beratungsstelle für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, für die Sie ja arbeiten, Frau Kläffner, einen Schutzkodex für JournalistInnen erarbeitet und herausgegeben. Der richtet sich an die Medienhäuser selbst, nicht etwa an Polizei und Behörden. Was ist die Idee bzw. das Ziel dieses Schutzkodex?
Ziel dieses Schutzkodex ist es, letztendlich die Pressefreiheit zu gewährleisten, indem diejenigen geschützt werden, die tagtäglich darauf angewiesen sind, dass ihre Arbeit möglich ist und die unter allem tagtäglich die Früchte dieser Pressefreiheit im Netz, auf dem Papier, im Fernsehen, im Radio ins Haus bringen. Ja. Und das bedeutet ganz konkret, die Arbeitgeber, die Medienunternehmen, die sich dem Schutzkodex angeschlossen haben, und das sind unter anderem die Zeit, die Frankfurter Rundschau, die taz, aber auch dpa als die größte Nachrichtenagentur, verpflichten sich, sowohl festen als auch freien Mitarbeiterinnen unter anderem Unterstützung in rechtlichen Auseinandersetzungen zu geben, aber auch ganz konkret materielle Unterstützung, wenn beispielsweise aufgrund von Morddrohungen der Wohnort gewechselt werden muss.
Und es gibt, lassen Sie mich das mal hinzufügen, Verpflichtung an diejenigen Medienhäuser, die da mitmachen, und wir hoffen natürlich darauf, dass das von Tag zu Tag mehr werden, die Verpflichtung, einen Kollegen, eine Kollegin als Ansprechpartner für Betroffene einzusetzen im Sinne einer Clearingstelle. Es gibt nicht immer in jedem Medienunternehmen einen starken Betriebsrat. Normalerweise wäre das dessen Aufgabe. Aber ein Betriebsrat ist ein Kollegialgremium. Also wir wollen da eigentlich schon, dass es eine Person gibt, an die sich betroffene Kolleginnen und Kollegen wenden können, die besonders fit in dem Thema ist, die auch durchaus in der Lage ist, ich sag mal, so eine Art psychologische Erstversorgung durchzuführen. Das ist eine ganz wichtige Forderung, denn die Verlage, die Sender dürfen die Journalistinnen und Journalisten, die Opfer von Anschlägen, von Gewalt, von Bedrohungen werden, nicht alleine lassen.
Und vielleicht auch noch als Ergänzung, um das auch nochmal sehr praktisch zu machen, was oftmals ja nicht gesehen wird, ist, dass auch mit Hilfe von einer funktionierenden Social-Media-Abteilung, die beispielsweise dafür sorgt, dass rechte Kommentare, rassistische Kommentare, antisemitische Kommentare unter bestimmten Texten entweder gar nicht möglich sind oder sofort gelöscht werden und gegebenenfalls auch zur Anzeige gebracht werden. Und einer Stelle, und das hat Herr Zöllner ja eben schon gesagt, die als Clearingstelle fungiert eben gegebenenfalls auch Morddrohungen, Anfeindungen, Beleidigungen, Vergewaltigungsandrohungen etc., dass die von den Betroffenen nicht mehr selbst gelesen werden müssen, sondern dass das direkt auf den Tisch der Rechtsabteilung kommt, die dann in Kooperation mit den Strafverfolgungsbehörden dafür sorgt, dass da, wo das möglich ist, eben auch die Täterinnen und Täter zur Verantwortung gezogen werden.
Wie sieht denn bislang der Umgang mit solchen Gewalterfahrungen bei Journalistinnen aus? Sie haben jetzt gesagt, dass es da eine psychologische Beratung ermöglicht werden soll im Haus selber, für das die JournalistInnen arbeiten. Wie waren denn da bislang Erfahrungen von betroffenen Journalistinnen, die sich dann eventuell von ihren Medienhäusern alleingelassen gefühlt haben?
Ja, Sie haben schon gesagt, die haben sich von ihren Arbeitgebern, von ihren Auftraggebern alleingelassen gefühlt. Das ist leider immer wieder festzustellen. Und dann gibt es auch noch einen Unterschied, ob das jetzt der angestellte Redakteur oder die freie Mitarbeiterin ist. Bei dem angestellten Redakteur gibt es eine arbeitsrechtlich festgelegte Verantwortung des Arbeitgebers. Das ist bei einer Freien oder einem Freien nicht der Fall. Also das ist immer sehr willkürlich bislang. Es gibt ja durchaus Medienunternehmen, die sehr verantwortungsvoll mit ihren Beschäftigten umgehen, aber es gibt eben auch welche, bei denen die Profitmaximierung an oberster Stelle steht. Und wir wollen da eine Einheitlichkeit im Sinne der Betroffenen. Und deswegen halten wir diesen Schutzkodex für so immens wichtig.
Und natürlich haben sich viele Kolleginnen und Kollegen, die angegriffen und eben nicht durch ihre Arbeitgeber unterstützt wurden, auch an die Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt gewandt und dort um Beratung und Unterstützung gebeten. Und das bekommen sie auch. Also im Sendegebiet von Radio Korax ist das die RAA, die Opferberatung der RAA in Sachsen, die mobile Opferberatung in Sachsen-Anhalt und ESRA in Thüringen sowie die Opferperspektive in Brandenburg.
Frau Kleffner, Gewalt gegen JournalistInnen geht ja nicht immer nur von DemonstrantInnen aus, sondern auf Demonstrationen auch teilweise dann von der Polizei selbst. Wie könnte denn die Polizei JournalistInnen besser schützen vor Angriffen? Also bräuchte es nicht auch einen Schutzkodex für JournalistInnen, der sich an die Polizei richtet?
Ich glaube, das Problem fängt an einer ganz anderen Stelle an, nämlich dass die Polarisierung, die wir in der Gesellschaft sehen und seit Pegida, seit den rassistischen Mobilisierungen 2015, 2016 eben noch viel massiver geworden ist, die sehen wir natürlich auch innerhalb der Polizei. Und es gibt Polizisten und Polizistinnen, die sehr deutlich und sehr glaubwürdig vor Ort dann auch angegriffene Journalistinnen schützen, beziehungsweise dafür sorgen, dass solche Angriffe gar nicht erst passieren. Und es gibt Polizeibeamte, die, und die Fotos gibt es ja auch im Netz, mit Gewalt handgreiflich, teilweise noch massiver gegen Journalistinnen vorgehen. Und man muss leider sagen, es hat eine sehr lange Tradition in Deutschland. Ja. Also es gibt sehr prominente Fälle von Polizeigewalt gegen Unliebsame in den Augen von PolizeikollegInnen aus Hamburg, gebrochene Knochen, einfach weil die Berichterstattung des Kollegen damals der Polizei in Hamburg nicht gefallen hat. Und diese Tradition, die Linie, ist leider nie so richtig gebrochen worden. Und das, was es bräuchte, ist wirklich quasi von Tag 1 der Polizeiausbildung auch eine sehr klare Vermittlung, dass Pressefreiheit Teil der grundgesetzlich verankerten Werte und Rechte ist und dass die geschützt werden muss. Und das ist Aufgabe der Polizei und jedes einzelnen Polizisten.